Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Unser Motto heute hier: Verzichten auf. Nein, keine Sorge, das wird keine Askese-Show, keine Minimalismus-Messe. Wir wollen euch nur helfen, dass ihr eure Neujahrsvorsätze auch wirklich über die erste Woche des neuen Jahres hinaus durchhaltet. Hilfe bekommen wir in diesem Ab 21 Podcast dabei von Nicole Gabor. Die ist Coach und hilft Frauen bei der Rauchentwöhnung, weil Frauen ganz anders rauchen als Männer, nämlich mit allen Sinnen.
Die werden getriggert durch beispielsweise das Geräusch vom Feuerzeug oder wenn die Zigarette abbrennt.
Ja, dann kann man sich ja vorstellen, wenn es schön romantisch knistert, da wird das Rauchen aufgeben eben ein bisschen komplexer. Außerdem schauen wir uns an, wie der Ausstieg aus Social Media ein Leben verändern kann. Grünen-Chef Robert Habeck hatte ja besorgt festgestellt, dass ihn Twitter zu einem schlechteren Menschen machte, zumindest was seine Äußerung angeht. Welche Auswirkungen der Abschied von Twitter, Facebook und Co. sonst noch haben kann, erzählt uns die Deutschlehrerin und ehemalige Reisebloggerin Caroline Aschemeyer, abstinent seit 2016. Ich bin Dominik Schottner, für euch am Mikro und nach wie vor drin. Viel Spaß beim Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Downsizing, Minimalismus, Selbstversorger, Askese, die Gründe, auf Dinge, auf Verhaltensweisen oder auch auf Menschen zu verzichten, die sind sehr zahlreich. Ich zum Beispiel versuche seit ein paar Monaten morgens mein Müsli ohne Milch zu essen. Ich mache stattdessen so Hafergedöns rein. Das geht sehr gut. Ich schmecke eigentlich so gut wie keinen Unterschied. Auf was könnt oder wollt oder werdet ihr verzichten? Ab 21 Reporterin Jana Münkel hat sich mal in Berlin umgehört.
Ich habe aufgehört, ins Fitnessstudio zu gehen. Man zahlt halt total viel und ich finde, halt, man kann halt Sport auch draußen machen. Ich kann auch laufen gehen oder ich mache jetzt zum Beispiel lieber Ballett, weil ich finde, da konzentriert man sich halt auf eine einzelne Sportart und macht irgendwas, was Spaß macht, und stattdessen wie alle einfach ins Fitnessstudio zu gehen, um fit zu sein. Und wenn du einfach irgendeine Sportart machst, die dir Spaß macht, bist du auch fit und machst irgendwie was, was, keine Ahnung, dich auch irgendwie weiterbringt.
Was ich jetzt aufgehört habe, das war auch ein Vorsatz für 2019, dass ich Flaschen aus Plastikflaschen kaufe, also Wasser aus Plastikflaschen. Man kriegt das ja jetzt so mit, ne? Der ganze Plastikmüll auf der Welt. Und irgendwo muss man mal anfangen, als Einzelperson auch mal.
Also ich esse weniger Fleisch im Moment tatsächlich.
Ich esse gar kein Fleisch. Das war irgendwie, dass man auf einmal nicht mehr so das Bedürfnis hatte, Fleisch zu essen. Da dachte ich so, okay, seit ein paar Wochen esse ich gar nicht mehr so viel. Ich versuche jetzt einfach mal, es ganz wegzulassen. Und es hat total gut geklappt.
Auf viele Produkte verzichten, die den Blutzuckerspiegel steigern. Jegliche Form von Süßigkeiten, Weißmehlprodukte im Grunde. Zum einen das, weil es mir besser geht. Auf der anderen Seite wurde das Ganze angetreten dadurch, dass ich in dermatologische Behandlung gegangen bin. Dadurch habe ich einfach gesagt, okay, ich muss auch selber irgendwie was für meinen Körper tun und das hilft meiner Haut auf jeden Fall.
Also seit 3-4 Jahren esse ich schon kein Fleisch mehr und also ich verzichte komplett eben auf tierische Produkte. Eigentlich aus ethischen Gründen rein. Auch ein bisschen aus gesundheitlichen, aber meistens aus ethischen.
Ja, da war eine Menge dabei. Nur eine Sache habe ich ehrlich gesagt vermisst und das nicht, weil meine Kollegin Jana Münkel darauf verzichtet hat, das mit reinzunehmen in ihren Beitrag, sondern weil es ihr niemand gesagt hat. Und zwar verzichten auf soziale Medien. Durch den grünen Politiker Robert Habeck ist da jetzt ja nochmal richtig ein Thema draus geworden. Er will künftig nicht mehr twittern oder facebooken. Und darüber kann Caroline Aschemeyer nur so ganz müde lächeln. Sie lebt schon seit bald 3 Jahren sozialmedial abstinent. Und warum, das erzählt sie uns hier gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Hi.
Du bist 2016 sang- und klanglos, hast du dich verabschiedet aus den sozialen Medien. Was war das damals für ein Punkt, an dem du dich befunden hast in deinem Leben?
Ja, bei mir war das auch so ein bisschen so ein Auf und Ab, diese Entscheidung wirklich zu fällen. Ich habe damals 2015 in Paris gelebt und daraufhin privat angefangen zu bloggen. Ja, und dadurch, dass ich irgendwie so schnell irgendwie ganz viele Follower hatte, die das total interessant fanden und ich generell viel reise, bin ich irgendwie so auf die Idee gekommen, ja, versuchen wir das mal ein bisschen professioneller anzugehen. Ich habe das aber total unterschätzt, wie viel da an Social Media. Man ist ja irgendwie auf jedem Kanal und man muss die ganze Zeit sein Privatleben irgendwie ausschlachten. Ja, und ich war dann doch echt froh, als es vorbei war, weil es war schon ein Kampf, weil dann das, was man sich über Monate aufgebaut hat, einfach so wegzuschmeißen, war schon ein bisschen hart.
War hart. Wie viele tausend oder Millionen Follower hast du da sozusagen vor den Kopf gestoßen?
Nee, so viele waren es ja gar nicht. Man muss ja allerdings dazu sagen, dass ich eigentlich nie vorhatte, das professionell zu machen. Und dann auf einmal hatte ich aber schon über 1000 Follower auf Facebook, auf Instagram, auf eigentlich allen Kanälen. Und ja, deswegen ist dann irgendwann die Entscheidung gekommen, nee, da muss man jetzt rechtzeitig die Reißleine ziehen, weil...
Bevor es fünfstellig wird oder sechsstellig.
Ja, oder wie auch immer, genau. Ja. Aber nee, das war nicht so meine Welt. Also eigentlich...
Bist du ja DAF-Lehrerin, ne?
Ja,
Deutsch genau. Als Fremdsprache.
Richtig, das ist auch das, was ich eigentlich in Paris gemacht habe. Ja, und bin dann da so reingekommen und eigentlich hätte mich das vor ein paar Jahren wer gefragt. Ja, Bloggen, ich schreibe super gerne, schon seit Ewigkeiten und eigentlich wäre aber mal eher so ein eigenes Buch vielleicht was für mich, aber nicht unbedingt, ja, das alles im Internet und man muss sich da so vermarkten und so sein Privatleben einbeziehen. Das ist, ich meine, es kommt immer drauf an, was man macht. Aber,
ja, erzähl mal, was hast du denn dann konkret getwittert oder Facebook was geschrieben oder bei Insta?
Ja, also ich hatte halt einen Reiseblog, eine eigene Webseite dafür und dazu natürlich dann auch die ganzen Kanäle, die dazugehören. Also mein Mann und ich waren jetzt auch das ganze letzte Jahr auf Weltreise. Und,
schön.
Das war auch alles super soweit, aber als wir dann im März in Mexiko war es dann endgültig. Da hatte ich schon nur noch die Facebook-Seite und da habe ich gesagt, nee, das macht einen irgendwie so wahnsinnig, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, okay, schönes Fotomotiv, das sieht gut aus, jetzt richtig hinstellen und wo ist das nächste Motiv und was teile ich und was schreibe ich und wo können noch ein paar schöne Smileys und das hört danach ja aber auch nicht auf, sobald man das dann abgeschickt hat, ist ja, oh, wer hat jetzt was dazu zu sagen, wem gefällt das nicht, muss ich mich vielleicht rechtfertigen, ganz schrecklich.
Okay, weil du gerade deinen Mann erwähnst, war der auch so eine treibende Kraft, weil der so ein Insta-Hubby geworden ist, so ein Mann, der immer dich dabei fotografieren musste, wie du irgendwie gerade bedeutungsschwanger ins Meer hinausgeglitten bist?
Ich glaube, so schlimm war es eigentlich nicht.
Nee.
Der war, also klar, er musste schon zwischendurch Fotos machen, aber ich war ja auch eigentlich von Anfang an so ein bisschen geteilter Meinung dazu und fand das eigentlich nie so richtig gut. Mhm. Aber irgendwie, wenn man da erstmal drin ist, ja, gar nicht so einfach
eine
immer
Droge?
Sich da nicht mitziehen. Ja, so ein bisschen schon. Das klingt so bescheuert irgendwie, aber so eine gewisse Abhängigkeit kommt da schon zustande, wenn man erstmal dabei ist und so ein bisschen den Blick für die Realität verliert. Ja, wenn man in Gedanken eigentlich immer woanders ist und immer schon überlegt, was könnte ich jetzt als nächstes schreiben, posten, was interessiert die Leute, dann vergisst man irgendwie so ein bisschen den Moment auch wirklich zu genießen.
Mhm.
Und deswegen war das relativ am Anfang von unserer Weltreise, als ich gesagt habe, nee, ich mache es mir dadurch einfach nur selber kaputt. Und letztendlich stelle ich auch nur irgendwas dar. Es kann eh keiner nachvollziehen, ob das jetzt wirklich ich bin, ob das echt ist. Ich kann den Leuten ja im Prinzip auf Facebook und auf allen sozialen Medien erzählen, was ich möchte. Also sie sehen ja nur das, was halt schön ist.
Mhm. Und mit drei Filtern drüber. Manchmal.
Richtig, und das finde ich einfach schrecklich, weil ich generell ein sehr ehrlicher Mensch bin und das hat mich schon ein bisschen wahnsinnig gemacht.
Mhm.
Einfach, wenn man gemerkt hat, oh, wenn man mal was schreibt, was irgendwie nicht gut gelaufen ist, dann interessiert es einfach keinen mehr.
Ja, dann gibt es keine Likes.
War das ja, tatsächlich,
war das so eine Dynamik, die du festgestellt hast, dass je positiver und ich sag mal lebensbejahender deine Posts waren, dass auch die Rückläufe oder das Feedback größer war, als wenn du vielleicht auch mal was Kritisches gepostet hast?
Ja, definitiv, das ist so. Und ich meine, das sieht man ja auch bei vielen anderen Leuten, die dann in sozialen Medien unterwegs sind. Ja, größtenteils alles sehr freudestrahlend und ja, aber das bin nicht ich. Also dafür bin ich, glaube ich, zu ehrlich, zu kritisch und das ist nicht meine Welt.
Aber dann sei mal kurz ehrlich zu dir selbst vor uns allen. Inwiefern hast du dich so emotional abhängig gemacht von den Likes, die du da bekommen hast?
Ja, schon. Wobei das in zwei Richtungen geht. Einerseits natürlich, oh cool, die finden jetzt toll, was ich mache und finden es interessant. Dann natürlich auch viel, wenn mal per Mail was kam oder Kommentare, oh, ich finde das so toll und richtig cool und du machst das alles richtig und voll das krasse Leben. Ja, schön. Einerseits schmeichelt es einem so ein bisschen. Andererseits muss ich sagen, hatte ich da auch oft einfach das Gefühl, ach, eigentlich will ich das jetzt auch gar nicht so an die große Glocke hängen und das alle jetzt irgendwie denken, ich wäre jetzt so was ganz Tolles.
Das ist ja die eine Richtung, die du gerade beschrieben hast, von dir zu deinen Leserinnen, Lesern, Userinnen, Usern, wie auch immer man die jetzt bezeichnen mag. Aber es gibt ja auch den anderen Kanal, dass du dich informierst über soziale Medien. Das hast du jetzt alles nicht mehr. Hast du so eine gewisse FOMO, so eine Fear of Missing Out, eine Angst, irgendwie was zu verpassen in der Welt, eben weil du soziale Medien nicht mehr benutzt?
Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das hatte ich vorher, als ich es benutzt habe.
Ach so,
Das ist das Schlimme, weil vorher war halt wirklich, ja, ach komm, jetzt hier nochmal schnell vorm Schlafen gehen, direkt nach dem Aufstehen, kurz zur Toilette, kurz dies, jenes, ach, kann man ja nochmal schnell bei Facebook reingucken oder wie auch immer, vielleicht hat mir wer was geschrieben, vielleicht ist gerade das Angebot irgendwas ganz Tolles und war ganz schrecklich. Ich bin froh, dass das vorbei ist, weil jetzt ist es einfach, nö, also ich meine, ich lese die Zeitung, ich gucke so die Nachrichten, höre Radio und ich bin gerade wunschlos. Wunschlos glücklich, weil alles, was mich irgendwie interessiert oder ja, ich sag mal so, die Freunde, Familie schreiben ja eh alle bei WhatsApp. Ich habe Facebook nur noch so pro forma, wenn wer über einen Messenger schreibt oder für berufliche Zwecke. Aber ja, ich muss sagen, ich habe Twitter und Instagram auch noch nie aktiv irgendwie genutzt, um jetzt Informationen irgendwie zu bekommen, sondern das war ausschließlich irgendwie, um andere Leute auf dem Laufenden zu halten.
Ja. Da so wie du jetzt redest, wie du auch euphorisiert, möchte ich fast sagen, redest, klingt das so, als wäre das eine der besten Entscheidungen deines Lebens gewesen. Ist dein Leben reicher durch weniger soziale Medien?
Ja, definitiv. Also ich muss dazu sagen, wir leben generell sehr minimalistisch. Wir waren auf der Weltreise auch nur mit Handgepäck unterwegs.
Ach, come on. Das ist doch eine Legende.
Nein, absolut nicht. Wir hatten einen 30-Liter-Rucksack und dann halt noch unsere Tasche mit Laptops dabei, weil wir halt beide selbstständig arbeiten und dann auch von unterwegs was machen konnten. Aber das war alles. Und ja, das zieht sich so durchs ganze Leben. Wir sind eigentlich mit recht wenigen Sachen zufrieden. Ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie ja, ganz viel materialistische Sachen benötigt, weil letztendlich das Schönste sind sowieso die Momente. Und ich bin einfach richtig, richtig froh, dass man die jetzt wieder noch mehr genießen kann. Ja, weil man nicht mehr diesen Druck verspürt, das jetzt irgendwem zeigen zu müssen.
Sagt Caroline Aschemeyer. Deutsch als Fremdsprachenlehrerin hat früher mal extrem viel gebloggt und war bei Facebook unterwegs und bei Insta und hat sich immer überlegt, ach Mensch, welches Foto könnte ich jetzt machen und es in die Welt hinaus posten. Dann hat sie irgendwann gemerkt, es ist mir alles zu viel, hat das Ganze aufgegeben und wünscht sich jetzt eigentlich nur noch für ihr Leben, dass sie endlich mal ein Buch schreiben kann über das alles. Caroline, vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova.
Beim Wörtchen aufhören, da ist unser Hirn direkt dabei, eine Verknüpfung zu machen mit den Schockbildern auf den Kippenverpackungen, kommt mir jedenfalls so vor. Mehr aufhören wagen, könnte man sagen, weil wer will schon so eine Teerlunge haben, die einen da immer so fröhlich anspringt an der Supermarktkasse. Trotzdem, gerade das Rauchen, sich das abzugewöhnen, ist nicht so eine einfache Kiste. Achtung, mehr als 100.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an den Folgen des Rauchens. Ich bin mir ziemlich sicher, Großteil hätte gerne weitergelebt. Nicole Gabor widmet ihren ganzen Job der Rettung einiger Leben. Sie selbst war mal starke Raucherin, aber irgendwann ist sie dann an den Punkt gekommen und hat gesagt, ich möchte jetzt aufhören. Mittlerweile arbeitet sie als Rauchentwöhnungscoach und hilft als Frau Rauchfrei speziell Frauen mit dem Rauchen aufzuhören. Und das alles, weil sie als Teenagerin mal cool sein wollte.
Also ich war so 14, 15, das kann ich gar nicht mal genau sagen. Und es war einfach, ja, cool zu sein, erwachsen zu wirken. Das war so die Pubertät, da wollte man dann ja irgendwie schon erwachsen sein. Mein Vater hat geraucht und ja, da dachte ich einfach, das gehört dazu, um erwachsen zu sein.
Und hast nie aufgehört zwischen 14, 15 und dann Anfang 30?
Ja, für 2 Wochen. Ich glaube, einmal war es sogar ein Monat. Da habe ich dann Schluss gemacht mit meinem Freund oder Ex-Freund und dachte, jetzt kommt der Durchbruch und die Erneuerung. Es hat nie wirklich langfristig geklappt. Immer mal vielleicht auch für einen Tag oder ein paar Stunden, wenn ich es dann satt hatte.
Was hat dir das Rauchen dann später, als es nicht mehr nur Coolness-Hilfestellung war, sondern was hat dir das Rauchen später gegeben?
Ja, was hat es mir gegeben? Also natürlich war ich auch süchtig, körperlich süchtig. Es hat mir eine Abgrenzung gegeben, auch so Ruhepol in der Geselligkeit. Also im Studium haben alle geraucht. Es war auch irgendwie cool und gehörte dazu. Jetzt so im Nachhinein war es natürlich auch, denke ich mal, dass ich da meinem Vater irgendwie entsprechen wollte. Also da eine Verbindung aufbauen wollte übers Rauchen. Weil das natürlich, dann kam man irgendwie bei der Zigarette ins Gespräch, als ich dann schon älter war und geraucht habe und es meine Eltern noch wussten. Ich denke, das war so unterbewusst der Grund.
Und irgendwie sowas, was Körperliches, hast du irgendwie so Entzugserscheinungen hattest, aber auch mal irgendwann gab es sowas?
Ja, also beispielsweise dieses Nichtrauchertief oder der Nichtraucherblues, auch bekannt unter dem Wort, das ist, wenn man dann mit dem Rauchen aufhört und wirklich in so eine kleine Depression fällt. Also sich hässlich findet, sich dick findet, keiner liebt einen. Und also das hatte ich einmal ganz stark, das weiß ich noch. Und Entzugserscheinungen natürlich, die treten auf. Manchmal mehr, manchmal weniger. Als ich dann beim letzten Mal aufgehört habe, war es relativ entspannt.
Okay, wie lange hast du dann gebraucht, um zu sagen, jetzt reicht's? Wann war der Punkt erreicht, dass du gesagt hast, jetzt Schluss?
Also ich hatte mehrere Gründe, ja. Ich habe mich wirklich bei jeder Zigarette schlecht gefühlt. Ich hatte Angst, sehr große Angst, vor allem vor Krebs, Brustkrebs. Ich weiß nicht, warum das so ein Thema war bei mir. Ich wollte Kinder, das war auch klar, dass ich gesagt habe, also wenn ich dann so, ich meine, ich war Anfang 30 und es kam näher, so der Kinderwunsch, sogar früher, als ich gedacht habe. Und wollte da mit so einem reinen Körper, mit einem gesunden Körper ja in die Kinderplanung reingehen. Ich habe auch gemerkt, also sportmäßig, ich habe Sport gemacht, aber nach 20 Minuten war ich fix und alle. Und ich habe es mir auch angesehen. Also ich habe in den Spiegel geguckt und habe Falten gesehen und auch gemerkt, okay, du bist jetzt nicht mehr die Jüngste. Und es hat mich schon auch gewurmt. Und es waren so die Faktoren, warum ich gesagt habe, jetzt muss Schluss sein. Und wenn ich jetzt Schluss ist, dann rauchst du weiter und das willst du auch nicht.
Ganz konkret, wie hast du es dann angegangen? Tag X, 1.1.2012, jetzt Ende oder?
Also ich war mit meinem Partner im Urlaub und habe gesagt, so jetzt ist Schluss. Ich bin im Urlaub, waren da an der Nordsee. Und ich nutze diese freie Zeit und auch das Meer, also spazieren gehen und all solche Dinge, um mal klar zu werden und habe das einfach durchgezogen. Also jetzt würde ich es natürlich auch nochmal anders machen, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach ein absolutes Durchziehen und ein sehr auch starker Wille dahinter.
Mhm. Bist du dann irgendwann nochmal rückfällig geworden?
Nein.
Nie? Kein einziges Mal?
Nein, kein einziges Mal.
Nochmal der Rückgriff auf den Alkohol auch. Da weiß man, dass Frauen anders trinken als Männer, vor allem weniger. Aber auch andere Stoffe natürlich zu sich nehmen. Irgendjemand hat zu mir mal gesagt, Frauen schlucken Pillen, Männer saufen. Wie rauchen Frauen anders und wie muss dann die Entwöhnung auch anders sein?
Also Frauen rauchen mit allen Sinnen. Also die werden getriggert durch beispielsweise das Geräusch vom Feuerzeug oder wenn die Zigarette abbrennt oder wenn die irgendwie einen Geruch wahrnehmen oder auch durch Bilder. Und bei Männern ist das nicht so stark. Und dazu kommt, dass Frauen auch nochmal aus anderen Gründen rauchen. Also ganz viel so dieses Emotionen wegrauchen, Sorgen wegrauchen, Ängste wegrauchen, Stress wegrauchen. Und bei Männern ist es eher ein Geselligkeitsthema.
Und dann geht man für eine Rauchentwöhnung in ein Auto, wo man sich einen geräuschlosen Zigarettenanzünder damit die Zigarette anmacht, damit man zumindest diese Sinne schon mal ausgeschaltet hat. Oder wie läuft das dann ab?
Es ist natürlich auch, ja, ich nenne es mal Gehirntraining. Natürlich kann man das, was man gelernt hat, also das Gehirn hat auch gelernt, okay, Feuerzeuggeräusch, Zigarette, das kann man abtrainieren. Das ist natürlich auch ein Weg. Und was ich viel mehr auch mache, ist, dass bei diesen ganzen Themen, also bei diesen ganzen emotionalen Themen, dass die Zigarette dann nicht mehr gebraucht wird, dass man andere Mechanismen oder Muster findet, um ja, sich zu entwöhnen, um nicht mehr sich festhalten zu müssen an der Zigarette.
Und wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch in aller Regel?
In der Regel brauche ich so 4 Wochen, wo ich mit der Frau sehr intensiv arbeite. Und das kann auch manchmal 2 bis 3 Wochen sein. Das ist wirklich abhängig. Und dann geht die Frau in den Rauchstopp. Genau, und dann bleibt sie rauchfrei.
Und wie viele schaffen das tatsächlich von denen, die bei dir vorbei? Nee, die schauen ja nicht vorbei, sondern die kommen ja bei dir in die Praxis.
Nee, die kommen nicht in die Praxis, die kommen in meinen virtuellen Online-Seminarraum. Also ich arbeite wirklich ja sowas wie mit Skype und dann sehe ich die auf dem Bildschirm und dann können wir alles besprechen. Das klingt jetzt so absurd, das funktioniert aber perfekt. Und so kann ich dann Frauen aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich und ich hatte auch schon Ausland behandeln. Und so von den persönlichen Coachings, also wo es wirklich 1:1 abgeht, da bleiben die Frauen rauchfrei.
Okay, und wo nicht?
Ja gut, sich eine Liste anzugucken, wie es beispielsweise auch bei so Nichtraucherkursen abläuft. Das passiert, wenn du weiter rauchst, das hilft nichts. Das bringt dir auch nichts, dass die Bilder auf den Zigarettenpackungen sind. Da werden trotzdem gekauft. Ne? Und ich mache in dem Sinne auch keine Massenabfertigung. Deswegen kann ich sagen, das läuft schon ganz gut. Ne? Aber ich kann dir keine absolute Statistik vorlegen.
Jetzt für unsere Hörerinnen 3 ganz einfache erste Maßnahmen auf dem Weg zum rauchfreien Leben.
Also einmal würde ich vorschlagen, dass man sich wirklich sein Rauchverhalten mal dokumentiert. Also wirklich aufschreibt, wann habe ich geraucht, wo war das und was war das für eine Zigarette? War das wirklich eine Zigarette wie beispielsweise die Morgenzigarette? Das ist so eine Suchtzigarette, weil der Körper wieder Nikotin braucht. Es gibt aber auch Zigaretten, da will man sich zurückziehen, da will man Ruhe haben, da will man nach einem Streit seine Ruhe haben und einfach mal zu gucken, okay, welche Zigaretten rauche ich so oder was steckt so hinter diesen Zigaretten? Das kann ich empfehlen, dann wirklich sich auch mal zu überlegen, warum will ich aufhören? Und da sagen dann die meisten mal Gesundheit, Geld, Zeit, wie auch immer, aber sich wirklich mal detailliert aufzuschreiben, warum will man das? Also wirklich diese detaillierten Dinge aufzuschreiben, warum man aufhören möchte. Ja, und als dritten Tipp, Motivation ist häufig auch ein Thema, weil das fängt dann immer beim Rauchstopp, geht es so bergauf und irgendwann kommen die Tiefs. Und da die Motivation zu halten, also sich irgendwie auch selber zu motivieren mit einer Rauchfrei-App oder in der Gruppe oder beispielsweise auch mit kleinen Post-its. Das sind so kleine Dinge, die man tun kann, um sich zu motivieren. Das wären jetzt so drei einfache Tipps.
Nicole Gabor, Rauchentwöhnungscoach mit drei Tipps für das Verzichten auf Zigaretten. Ich finde ja, der Blick aufs Preisschild, der könnte auch helfen.
Deutschlandfunk Nova.
Ist schon ein paar Tage her, aber vielleicht erinnert ihr euch ja noch. Wer von euch hatte an Neujahr einen richtig üblen Kater und dann kotzend überm Klo gedacht, nie wieder Alkohol, nie wieder Teufelszeug? Ich glaube, selbst wenn es nicht dieses Neujahr war, irgendwann in eurem Leben werdet ihr vielleicht sowas schon mal erlebt haben. Es gibt kaum einen Vorsatz, würde ich behaupten, der häufiger gefasst und häufiger auch gebrochen wird als der nach dem Verzicht auf Alkohol. Laura Nunziante ging es auch so vor einem Jahr, aber im Gegensatz zu vielen von uns hat sie es in Klammern erstmal durchgezogen. Laura, schön, dass du da bist.
Danke, freue mich hier zu sein.
Warum hast du mit dem Alkoholtrinken aufgehört?
Ehrlich gesagt gab es mehrere Gründe. Also ich habe getrunken ungefähr seit ich 16 Jahre alt war, wirklich fast jedes Wochenende. Und dann hat sich das so ein bisschen so gesteigert, gerade so zu meinen 30ern hin habe ich das gemerkt. Ich habe dann auch noch ein Buchprojekt angefangen. Salute, da hieß das Buch, da habe ich darüber geschrieben, wie es ist, durch Europa zu fahren und mit ganz Europa Bruderschaft zu trinken. Das heißt, ich war ungefähr ein Jahr unterwegs und habe eigentlich nur gesoffen. Mehr oder weniger.
Mhm. Wie viel hast du denn getrunken? Also wenn du schon saufen sagst, das klingt nach viel.
Das Ding ist, also ich finde es halt immer schwierig, da in dieser Gesellschaft wird ja immer so krass unterschieden zwischen der Hardcore-Säufer oder die Hardcore-Säuferin, die morgens sich schon eine Pulle Wodka so an den Hals hält und die, die dann am Wochenende mal übertreiben. So. Und das ist ja eigentlich eine total fatale Unterscheidung, weil es geht ja schon los, wenn man jedes Wochenende sturzbetrunken ist, ist das halt dann auch schon irgendwie ein Risiko. Und bei mir war das halt nicht so, dass ich jetzt morgens angefangen habe und ich war auch weit davon entfernt, aber wenn ich getrunken habe, also ich nenne das immer meine fehlende Impulskontrolle, dann war ich halt wirklich außer Rand und Band. Also dann ging es los, dann war ein Bier und dann ging es weiter und Schnaps. Und ich war dann auf jeden Fall immer die, die nicht nach Hause gehen wollte und die immer super nervig wurde, weil ich irgendwie nicht mehr gemerkt habe, dass Stopp war, bis auch zu Blackouts. Das ist ehrlich gesagt nicht extrem oft passiert, aber als es passiert war, also jeder, der das schon mal hatte, weiß einfach, wie krass ich das ist. Es fühlt sich einfach sehr, sehr, sehr schlecht an. Und das wurde halt immer häufiger und da habe ich dann irgendwann gemerkt, so ey, das kann jetzt so nicht weitergehen.
Aber du hattest nicht so Erscheinungen, dass du jetzt wegen, was weiß ich, körperlicher, emotionaler Schmerzen zum Glas, zur Flasche gegriffen hast, sondern es war so ein Partytrinken bei dir?
Genau, das war ein Partytrinken, aber das Lustige oder das eigentlich Traurige daran ist ja, dass ich jetzt irgendwie erst dann später verstanden habe, dass das schon ziemlich nah auch einhergeht. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich getrennt habe oder irgendwie einen Streit mit einer Freundin hatte und dachte, ich muss jetzt saufen. Es war natürlich auch überhaupt jetzt irgendwie nicht physischer Natur, also so weit ging es nicht, aber emotional würde ich schon sagen, dass ich das halt oft benutzt habe, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Also, dass ich wirklich gedacht habe, eine Zeit, und ich glaube, so geht es vielen in meiner Generation, wenn ich ein ernstes Gespräch vor mir habe mit jemandem, irgendwas klären muss, dann muss ich das bei einer Flasche Wein machen. Also, das war schon ein Faktor, der echt ein bisschen heikel war.
Wie schwierig war es denn aufzuhören? Gerade wenn man so ein Buch schreibt, wie du es gemacht hast, da hat man ja so eine gewisse Reputation dann auch, ne?
Ja, sehr gut, dass du das sagst, weil das finde ich halt auch sehr interessant, dass Schreiben zum Beispiel oder Literatur oder Kunstgewerbe immer sehr, sehr stark verwoben ist mit dem Pathos des Trinkers, der Trinkerin und dass das natürlich irgendwie sexy ist, ne? Und irgendwie so mystisch. Und das Witzige ist halt, dass du trotzdem, wenn du dann irgendwann wirklich alkoholsüchtig bist, dann bist du halt krank und dann hat das nichts Lustiges mehr oder nichts Verruchtes mehr. Und es ist halt dann doch, muss ich echt sagen, auch in meiner Branche, gehört schon zum guten Ton zu trinken.
Und was hat das verändert dann in deinem Leben?
Ich habe einmal gemerkt, dass ich viel mehr zu mir selber gefunden habe. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Pathos, aber es war so, dass ich halt meinen Emotionen total nahe gekommen bin. Also ich hatte ja eben nicht mehr den Alkohol, der mir dann über schwierige Gespräche weggeholfen hat oder eben über irgendwelche Konflikte. Also auch typisches Beispiel kann vielleicht auch jemand, dass man sich im betrunkenen Kopf plötzlich wieder versöhnt und am nächsten Tag aufwacht und denkt, scheiße, ich bin eigentlich noch total sauer. Also ich musste da so eine harte Schule durchmachen, wer bin ich eigentlich? Ich habe halt immer gedacht, ich sei sehr selbstbewusst, aber eigentlich war das oft der Alkohol, der hat mich dann zu so einem Riesen gemacht. Und innerlich war ich eigentlich gar nicht in der Lage, solche Konfliktgespräche überhaupt nüchtern zu führen. Das heißt, Ich selbst bin mir näher gekommen, aber ich habe schon gemerkt, dass man so ein bisschen raus ist, wenn man nicht dabei ist. Also es war schon so ein bisschen so, ja, okay, du trinkst nicht, das finden wir alles super, aber für mich wäre das nichts, weil das macht doch gar keinen Spaß. Also so ein bisschen lächerlich machen das Ganze. Das hat mich dann so ein bisschen von meinen Freunden so ein bisschen distanziert und halt auch der Fakt, dass ich sie teilweise einfach echt ätzend und mega anstrengend fand, wenn sie dicht waren. So, wo wir früher dann immer zusammen drüber gelacht haben, das hat mich da total angenervt und habe dann Seiten an denen gesehen, wo ich dachte, oh Gott, wie hast du das teilweise echt ertragen? Was ja bei mir genauso ist. Ne? Also ich war ja genauso nervig.
Gehst du seitdem weniger feiern, seitdem du gesagt hast, Alkohol spielt nicht mehr die Rolle wie früher in meinem Leben?
Nee, ich gehe mehr feiern. Also ich habe das so ein bisschen so dann zum Ding gemacht. So. Ich habe dann gedacht, der Trick ist jetzt nicht ein halbes Jahr zu Hause zu bleiben und DVDs zu gucken, sondern es ist halt rauszugehen und echt auf Partys zu gehen. Und tanzen konnte ich früher gar nicht. Das ging nur, wenn ich mit Alkohol, senkt ja die Hemmschwelle, kann ich jetzt auf einmal, ich sage voll gut. Aber ich habe das jetzt irgendwie wieder lernen müssen alles und ich finde es total geil. Und es ist natürlich total nervig, wenn du dann irgendwie von irgendjemandem, der total dicht ist, irgendwie vollgesabbelt wirst die ganze Zeit so. Aber ich stelle mich jetzt echt ohne Scheiß wirklich ganz bewusst dieser Situation und merke auch, es stimmt, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Das klingt jetzt nach einem absoluten Klischee, aber es ist so. So, irgendwann ist es halt so, du entscheidest dich, okay, ich trinke heute nicht und dann bist du halt genauso affi wie die anderen irgendwann und passt dich dem Niveau an.
Gab es denn Momente, in denen du dann doch wieder in Versuchung gekommen bist, was zu trinken? Weil so eine Kippe und ein Glas Rotwein ist ja eine ziemlich tödliche Kombination.
In der Zeit, wo ich gar keinen Alkohol getrunken habe, habe ich da absolut drauf verzichtet. Also klar gab es Momente, wo ich dachte, auch jetzt mal wieder trinken wäre ganz nett. Aber es war nie, dass ich dachte, ich muss mich jetzt total zurückhalten. Also ich habe es dann echt relativ straight durchgezogen, weil ich eben auch merkte, dass ich mich jetzt emotional verändere und dass es wichtig ist. Jetzt, wo ich wieder ein bisschen mich annähere dem Alkohol halt auf einer ganz bewussten Art und Weise, ja, muss ich schon sagen, dass es irgendwie schon ein bisschen zusammengehört. Also ich mag das schon, das stimmt schon. So ein Rotwein und eine Kippe, das ist schon ganz nett.
Du hast gute 6 Monate gar nichts getrunken und jetzt hast du doch wieder angefangen. Was war das auslösende Moment und wie viel trinkst du jetzt wieder?
Ich habe in der Tat so zur Buchveröffentlichung wieder angefangen, weil das war für mich so ein Moment, dass ich gedacht habe, irgendwie, okay, jetzt kann ich mal was feiern, aber halt immer dann in Maßen. Also jetzt habe ich irgendwie gar keinen Vollrausch mehr gehabt seitdem. Das hat mich halt echt total runtergeholt irgendwie. Und halt der Auslösemoment war halt doch wieder so ein Feiermoment. Ich habe so ein großes Projekt irgendwie hinter mich gebracht und jetzt will ich mal wieder irgendwie einfach einen Sekt trinken. Macht ja auch Bock.
Jetzt ist ja das eine, aber du hattest vorhin ja erwähnt, am Anfang unseres Gesprächs, dass du doch gemerkt hast, dass du irgendwie auch Konflikte mit Alkohol bearbeitet hast sozusagen. Wie bearbeitest du jetzt Konflikte, wo du nichts mehr trinkst?
Ich gehe die Konflikte ein, auch wenn ich Angst habe. Also ich hatte vorher die Angst, dann habe ich getrunken und dann war die Angst weg. In diesem halben Jahr habe ich halt mich dann gewisse Dinge getraut, weil ich musste ja, weil hätte ich die Konflikte geschluckt, wäre ich innerlich ja zerbrochen. Aber ich hatte auch den Alkohol nicht mehr. Was machst du? Habe ich es einfach gewagt. So, ne? Das ist ja so ein bisschen Angst, muss dann irgendwie überwunden werden. Und dann habe ich halt irgendwie gelernt, dass das halt geht und ich nicht sterbe daran. Ich kann es jetzt besser auch ohne Alkohol irgendwie. Ich versuche mich zumindest ranzutasten.
Der Körper ist ja beim Alkohol auch ein entscheidendes Kriterium. Inwiefern fühlst du dich jetzt anders als vor einem Jahr?
Ich muss sagen, ich merke schon diese Vorteile, aber ich fühle mich jetzt nicht besonders besser. Also ich merke es halt einfach am emotionalen Zustand. Der steht für mich auch im Vordergrund.
Laura Nunziante trinkt jetzt nur noch recht selten Alkohol. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand in eurem Umfeld der Verzicht auch mal gut tun würde, dann nehmt euren Mut zusammen und sprecht sie oder ihn drauf an. Ich weiß, es ist eine Hürde, aber es lohnt sich, darüber zu klettern, weil lieber holt man sich eine Abfuhr ab, als dass der oder diejenige in ein paar Jahren mit den Füßen voran aus dem Haus getragen wird. Infos dazu gibt es natürlich zuhauf im Netz. Hier 2 Beispiele, aktionswoche-alkohol.de oder kenndeinlimit.de, wenn ihr euch informieren wollt, wie ihr so ein Gespräch angehen sollt.
Deutschlandfunk Nova. 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Wiesbaden. Um der klirrenden Kälte zu entfliehen, kletterte eine Katze am Sonntagabend im Stadtteil Erbenheim unter ein frisch geparktes und noch warmes Auto. Zwischen Auspuff und Bodenblech machte es sich das Tier namens Fleur gemütlich, als plötzlich die Besitzerin des Autos zurückkehrte, den Motor startete und losfuhr. 8 Kilometer ging es durch die Stadt, bis die Autobesitzerin beim Fahren ein seltsames Maunzen vernahm und an einem Parkplatz anhielt. Doch die Katze war nicht mehr in der Lage, sich selbst zu befreien sodass die Feuerwehr Wiesbaden mit Kleinalarmfahrzeug und 2 Feuerwehrleuten anrückte. Als es auch ihnen nicht gelang, die eingeklemmte Mieze zu befreien, verständigten sie ein Abschleppunternehmen mit Kran, welches den Pkw so weit anheben konnte, dass die Einsatzkräfte weitere Verkleidungsteile des Pkws entfernen konnten. So gelang es schließlich, Fleur aus ihrer selbstgewählten Kuschelecke zwischen Blech und Auspuff zu befreien. Da die Katze mit einem Chip ausgestattet war, konnte die Besitzerin schnell ermittelt werden. Nach einer aufregenden Nacht und einem Citytrip durch Wiesbaden wurde Fleur am späten Abend wieder nach Hause gebracht.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.